von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Ab und zu gelingt es uns, Legenden ans Mikro zu holen. Auch wenn diese Legenden selbst gar nicht gerne hören, dass sie Legenden sind. Bobby Schenk ist so eine Legende. Er hat den Begriff Blauwassersegeln in Deutschland etabliert. Und das Buch Blauwassersegeln könnt ihr wieder gewinnen, wenn ihr am Ende die Frage beantwortet. Bobby ist mit seiner Thalassa schon in den 70ern um die Welt geschippert und hat darüber Weltbestseller geschrieben. Bobby, zunächst mal vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Ja, es macht mir großen Spaß, mit euch zu sprechen über mein Leben und auch über meine Bücher. Aber wie gesagt, das Legende, das ist...
Ich weiß.
Das ging am Alter.
Ja, da sind wir beim Thema. Du wirst nämlich jetzt 85. Und schaust auf ein so wahnsinnig reiches Leben zurück. Und ich würde dieses Gespräch gerne damit beginnen, dass wir übers Alter sprechen. Das kommt nämlich auf uns alle zu. Und ich würde von dir gerne wissen, wie es sich anfühlt, 85 zu sein.
Ja, vom Körperlichen spürt man es natürlich schon. Mhm. Und noch gelegentlich zum Segeln. Aber um es mal so zu sagen, die Gangways werden immer schmaler. Das heißt also, man hat schon ein bisschen Schwierigkeiten, aufs Schiff zu kommen. Aber es geht einigermaßen ganz gut. Geistig, aber das sagt wahrscheinlich jeder alte Mensch, fühle ich mich 1A. Mhm. Eine liebe Frau, die sagt, Mama, ich verschreibe mich öfters wie früher, aber sagen wir mal so, das ist das Einzige.
Ja, da kann man ja mit leben. Du hast den Begriff Blauwassersegeln geprägt, aber nicht erfunden. Erzähl uns mal, wo der Begriff dir über den Weg lief.
Ja, das mache ich gern. Es war 1983, da lebten wir seit 4 Jahren in der Südsee, meine Frau Carla und ich hatten dort ein kleines Grundstück, ein Haus und vor allem natürlich eine schöne Yacht vor der Haustür, mit der wir gelegentlich Gäste durch die Gesellschaftsinseln fuhren mit größtem Vergnügen. Mhm. Ich lebte oder wir lebten dann natürlich ständig rund um die Uhr in der Gesellschaft der Yachtis, so sagt man im Jargon. Andere Yachtsegler, das sind ja alles Langfahrtsegler, das sind alles Blauwassersegler. Aber das Wesentliche ist, dass sozusagen Englisch die Umgangssprache ist. Und man spricht dann oder hat dann immer gesprochen vom Blue Water Sailing. Und ich fand den Begriff eigentlich unbandig gut,
ja.
Weil Blue Water heißt Blauwasser übersetzt, Blauwassersegeln. Das bedeutet, wenn man an der Küste segelt und das Wasser ist grau und sicher auch gelegentlich nicht ganz sauber. Und je weiter man rauskommt aufs offene Meer, umso tiefblauer wird das Meer. Und daher stammt der Begriff.
Wie schön. Und du hast dann, als du nach Deutschland zurückkamst, Delius Glasing überzeugen müssen, dass sie ein Buch mit diesem nicht bekannten Begriff rausgeben, weil du gesagt hast, der wird sich etablieren.
Ja, richtig. Ich habe sogar damals einen, glaube ich, Bestseller geschrieben, der ist Fachtensegler. Und dann kam ich mit dem Buchplan an Blauwassersegeln und dann haben die gesagt, ja, das ist ja ungefähr dasselbe, aber was ist das eigentlich? Ich fühlte mich direkt geehrt, dass die Delius, also Vater und Sohn, ganz fantastische Menschen, extra nach München gekommen sind, um zu wissen, was ich damit meine. Und sie deuteten auch an, dass dieses Buchprojekt, so sehr sie mich auch schätzen, wohl nicht produziert würde. Mhm. Wir haben uns dann getroffen und wir haben ein bisschen Kaffee getrunken, haben ein bisschen geratscht oder sowas. Und am Schluss haben sie gesagt, ja, wir riskieren das und bringen das Buch Blauwassersegeln. Mhm. 1984 ist das dann erschienen.
Du bist für so viele Menschen eine Inspiration, irgendwie dieser Freiheit da draußen zu folgen. Wie bist du denn selbst dahin gekommen? Denn du bist ja Jurist, deine Frau Carla ist Pharmazeutin. Wie war euer Weg aufs Wasser?
Ja, irgendwann hat uns die Sehnsucht ergriffen. Ich habe gerade Examen gemacht, war ein junger Richter, bayerischer Amtsrichter, bin ich sehr stolz drauf. Meine Frau wollte immer gern reisen, ich war da nicht so erpicht drauf, aber irgendwann sind wir dann draufgekommen, Mensch, wir könnten da ganz was Tolles machen, nicht um damit anzugeben, sondern für uns. Und da kamen wir auf die Zeitschrift Yacht. Mhm. Und da waren da plötzlich Schiffe, die so Fenster, kleine Fenster, runde Fenster drauf hatten. Und ich habe da gelesen von selbstglänzender Blicht, habe ich alles nicht verstanden. Aber allein die Fotos und damals von dem fantastischen Chefredakteur Horst Stern geschriebenen Artikel waren so anheizend, dass wir gesagt haben, Mensch, das können wir auch machen. Die Voraussetzungen haben gefehlt. Wir haben Hochseesegeln wenig Ahnung gehabt und das Geld war auch nicht so toll da, aber meine Eltern haben uns dann geholfen, für den Preis einer Eigentumswohnung in Hamburg einen Kunststoffkreuzer zu kaufen, einen Fenrich 34. Und schon beim Bau haben wir aus Buchwissen Sachen eingebaut, die wir eigentlich nur als Blauwassersegler hatten, nämlich beispielsweise Passatsegel, sodass man vor dem Wind eine größere Segelfläche hat. Und dann habe ich auch gelernt, dass man ja meistens vor dem Wind oder mit halbem Wind segelt und sehr selten gegen an. Ja, und so ist aus diesem Traum Realität geworden. Meine Frau Carla hat mir zum Examen einen Turn geschenkt am Mittelmeer von Nizza nach Sevilla. Das klang ja unheimlich groß und da sind wir mit Begeisterung hingefahren. Die Stimmung war so damals mit der Segelei, ich habe Sportkameraden gehabt und habe gesagt, also wenn ich zurückkomme, dann habe ich gesagt, ja, wenn du zurückkommst, so gefährlich hat man damals das Hochseesegeln eingeschätzt. Ja, und so ging es an.
Das Fahrtensegeln hat sich so verändert durch technische Neuerungen. Alleine GPS macht das Ganze so sicher, dass du heute sagst, eigentlich kann das jeder.
Ja, das ist eine Art Motivation. Ich will es nicht ganz wörtlich nehmen. Man muss schon ein bisschen was mitbringen. Es ist leichter geworden. Die Navigation war damals ein riesengroßes Thema. Man hatte Angst gehabt, dass man da 360 Grad sich im Kreis dreht und nur einen Horizont sieht und nicht weiß, wo man ist. Gut, man hat Mittel gehabt, natürlich mit Hilfe der Gestirne zu segeln oder seine Position zu bestimmen. Aber das war eine Aufgabe von einem halben Jahr auf der Schulbank, Astronavigation so zu lernen. Es gab nicht einmal, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Elektronenrechner, die die Rechnung erleichtert hätten. All das gab es noch nicht. Es gab ganz leichte, primitive Anfänge der elektronischen Navigation, aber das war eigentlich so unbrauchbar, dass man sich darauf nicht verlassen hat können. Und wenn man sich dem Land damals genähert hat, man wusste, dass man vielleicht 2 Knoten Strom von hinten, von Achtern hat, dann ist man schon praktisch erst hat abgewartet bis zum ersten Licht am Morgen, um dann ohne Risiken zur Insel hinzusegeln. Und weil man so viel Sicherheitsabstand eingehalten hat, ist schon passiert, dass man dann viel zu spät war, um in den Hafen einzulaufen.
Ja, eine total andere Welt. Und heutzutage ist es ja tatsächlich so, auch mit EPIRB und Radar und was Boote heutzutage alles an Bord haben, dass ich dir recht geben würde. Eigentlich kann das jeder Fahrtensegeln. Du hast einfach die Sicherheitsvorkehrungen vernünftig getroffen und schon kann man fast lossegeln. Und dennoch wäre das naiv. Aber würdest du im Nachhinein nicht auch sagen, dass auch du naiv warst vor deiner ersten großen Reise?
Ich würde wahrscheinlich mit dem Schiff von damals nicht mehr um die Welt segeln wollen. Ich nehme an, wir haben eine Menge Glück gehabt, dass wir niemals in so schlimmes Wetter gekommen sind auf der Passatroute, dass man Angst haben musste, dass das völlig daneben ging. Mhm. Also wie gesagt, es hat sich viel getan, auch in uns hat sich viel getan. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt, aber wie gesagt nochmal, es kann jeder um die Welt segeln. Er setzt natürlich schon einiges bei dem Kandidaten voraus.
Genau, und du gibst auch weiterhin Blauwasserseminare.
Richtig.
Und Menschen, die genau diesen Traum haben, die kommen zu dir. Was wollen die Leute bei dir lernen am meisten? Was ist denen am wichtigsten?
Normalerweise haben wir mittelalterliche Leute, sind schon risikofreudig einigermaßen, wenn sie nicht in einer Vollkaskoch-Gesellschaft aufgegangen sind. Aber sie kommen manchmal mit nicht richtigen Voraussetzungen. wie sich das alles abspielt. Man sagt, man kauft das Schiff ein möglichst gutes. Die Leute haben ja zum Teil viel Geld. Also eine Fachtenjacht, die kann schon mal 1 Million kosten. Wir sind damals mit dem Schiff losgesegelt, das 50.000 Mark gekostet hat. Also die kaufen sich ihr Schiff, melden sich bei irgendeinem Club an und verkünden dann, wir segeln um die Welt. Das ist der erste Fehler meines Erachtens. Ich bin ja abergläubisch als Segler sowieso. Also man sollte eigentlich das Ziel nie groß an die hohe Decke hängen, sondern man sollte sagen, weil man wird ja von der Umwelt auch entsprechend behandelt, man sollte sagen, ja, wir sehen und wir segeln mal so weit, wie wir kommen und dann sehen wir weiter. Das ist viel besser, weil ich kenne einige Leute, die da getönt haben, wir segeln um die Welt und sind dann in Westindien hängen geblieben und mussten dann sagen, ja, wir sind in Westindien. Das ist natürlich eine Niederlage und ich kenne einige, dass eine Niederlage ist ein Treffer fürs ganze Leben.
Ja, das stimmt.
Die zu mir ins Seminar kommen, sind aufgeschlossen. Und dazu braucht es natürlich gewisse Autoritäten. Deswegen habe ich mein Seminar ausschließlich fast mit Weltumsegler besetzt, weil es gibt keine größeren Kapazitäten fürs Blauwassersegeln als Leute, die 4 Jahre lang oder länger Erfahrung gesammelt haben, um die weiterzugeben. Das kann hier kein Segellehrer, erst recht kein Verkäufer. Das muss man erlebt haben. Ich spreche vom Erleben. Blauwassersegeln ist ja auch Blauwasserleben. Man lebt ja auf dem Schiff jahrelang. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ein Schüler von mir, der um die Welt gesegelt ist, mit 0 Vorkenntnissen, jetzt aber sozusagen Lehrer, Referent in meinem Blauwasserseminar ist, als Blauwassersegler, als Weltumsegler.
Das ist ja unglaublich. Ich weiß, es sind ja Zehntausende da draußen, die dahin wollen. Du arbeitest unter anderem auch mit Kirsten Neuschäfer zusammen. Die kommt eigentlich aus Südafrika, ist aber Deutsche.
Ja.
Und die hat das letzte Golden Globe Race gewonnen, nonstop, ein Hand um die Welt, ohne GPS, auf einem wirklich alten Schiff. Erzähl uns mal, ob du solche Aktionen wirklich nur bewunderst oder wo du auch sagst, so, ach, ein bisschen verrückt sind die aber auch.
Mir gefällt es immer, wenn junge Leute versuchen, was Besonderes, positiv. Wenn sie lernen wollen, eine große Unternehmung zu starten und durchzuziehen, wenn sie also lernen wollen, wie man die Weltmeere besegelt und meistens ankommen mit rudimentären Begriffen überhaupt vom Segel. Interessant ist, dass die meisten Leute ja meinen, dass es um die Segelei geht. Schauen Sie, eine Weltumsegelung, die dauert im Durchschnitt, kann man sagen, 4 Jahre.
Ja.
Die Meilen, die man dann zurücklegt, das sind 25.000 ungefähr. Das heißt, die sind 250 Tage beim Segeln, sind aber 4 Jahre unterwegs. Das heißt, das Blauwasserleben hat einen noch größeren Akzent, wie man sich das vorstellt. Jetzt komme ich zu Kirsten Neuschäfer, eine bewundernswerte Frau. Hat sich eingebildet, sie möchte bei dem Golden Globe Race teilzunehmen. Das ist ein einzigartiges Rennen. Der erste Sieger war ein Engländer, Robin Knox Johnson, der ist geadelt worden, um einmal die Denunzion zu beschreiben. Und die hat sich eingebildet als Nichtseglerin. Das ist das Interessante dabei. Sie möchte dort mitsegeln und gewinnen von Anfang an. In ihr arbeitet ein Ehrgeiz, glaube ich, der eben durch solche Erfolge nach außen hin sichtbar wird. Und die hat gesagt, um mitzusegeln, das heißt also Einhand, das heißt eine Person an Bord, nonstop, ohne Aufenthalt, ohne Stopp an der Küste, um die ganze Welt zu segeln. Und, jetzt kommt es dazu, ohne GPS. Weil dieses Golden Globe Race hat einen Vorgänger vor 50 Jahren gehabt und man wollte die gleichen Bedingungen, also kein GPS, kein Sender und nichts dergleichen, keine große Maschine, mit der man dann Motoren hätten können, größere Strecken. Und das wollte sie machen. Jetzt konnte sie aber gar nicht segeln. Und da war aber in Südafrika, wo sie gelebt hat, in Kapstadt, ein Job ausgeschrieben. Das klingt alles unglaublich. Segellehrern gesucht. Und da hat sie sich beworben. Und dann hat der gesagt, ja, gut, Sie können bei uns morgen anfangen. Und sagt, ja, ich muss aber gestehen, ich kann gar nicht segeln. Daraufhin hat er gesagt, Sie sind genau die Richtige für uns. Und dann hat sie einen Job bekommen, hat sich mit der Geschichte befasst, hat sich reingelebt, muss man ja, das ist wie ein Beruf, und ist dann erfolgreiche Skipperin geworden für diesen Herrn.
Und dann hat sie das Golden Globe Race später sogar gewonnen, gegen all diese Kerle, die ja, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung hatten.
Ohne Leute, die sie finanziell unterstützt haben. Sie hat ein altes Schiff gekauft, man musste mit dem alten Schiff antreten, sie hat ein altes Schiff gebaut und 7 Monate, ohne dass sie also gewusst hat, wo sie eigentlich segelrisch steht, das Schiff ausgebaut. Und als sie zum Start angetreten ist, dann ist sie halt rausgesegelt mit den anderen auch, die sie nicht gekannt haben. Es waren insgesamt 30 Meldungen, 15 sind gestartet. Und um die Story natürlich kurz zu machen, die Pointe ist, wer hat gewonnen? Vor allen Männern wohlgemerkt diese Kirsten Neuschäfer. Mhm. Ist im Moment meines Erachtens die größte Segerin aller Zeiten.
Wow, das ist natürlich mal ein Lob. Sie hat ja auch viele Preise dann eingeheimst als Seamaster und so weiter. Also,
ja, Seamaster von Delius Gersing.
Genau, genau.
Aber auch sie ist vom Internationalen Seal Association zur Weltsieglerin ernannt worden. Das ist natürlich eine Auszeichnung, die, man muss mal sagen, noch nie ein Deutscher bekommen hat.
Ja, ja. Selbst nicht Boris Herrmann, ne? Der überall gehypt wird. Wie stehst du denn zu ihm? Kennst du ihn? Und was hältst du von diesen millionenschweren Imokas, die da um die Welt ballern? Ist das eine Welt, der du noch folgst? Oder sagst du, die sprengen im Grunde das, wofür du stehst?
Ja, auf jeden Fall. Es ist immer noch eine große Leistung, um die Welt mit einem Regattaschiff zu umbrettern. Aber ich habe gehofft, dass ich danach nicht gefragt werde. Nur mit Tatsachen antworten. Tatsache ist, dass der Boris Herrmann schon mal teilgenommen hat an diesem berühmten Vanity Globe Race. Er ist damals Fünfter geworden. Mhm. Er hat unter anderem ein Fischerboot touchiert, weil er geschlafen hat. Das sind seine Angaben. Und ist halt dann weitergefahren, um noch einen Podiumplatz zu erwischen. Das war das letzte Rennen. Heute hat er wieder teilgenommen. Und Tatsache ist, dass er mit der Sieger schon kurz vor dem Ziel war, 6.000 Kilometer hinter dem Sieger war. Er ist dann, gut, er hat das Rennen beendet. Man hat dann zwar gesagt, ja, das, er hat Pech gehabt und das Segel, aber das haben die anderen ja auch gehabt. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo seine Probleme mit Blitzeinschlag angegangen sind, dafür kann er ja nichts, war der 6.000 Kilometer, nämlich 3.000 Meilen hinter dem Sieger. Mhm. Ja, das ist die Leistung von Boris Herrmann. Und auf den Werbezuschnitt zu kommen, muss ich sagen, das finde ich faszinierend, was man mit Geld natürlich und guter Werbekampagne erreichen kann. Man kann sagen, Boris Herrmann ist der bekannteste deutsche Segler. Jeder Laie kennt den Namen. Wenn ich die Laien aber frage, was hat er gewonnen, dann hat keiner Ahnung, was er jemals gewonnen hat. Und ich habe bei Google im Internet gesucht, ich darf es gar nicht erzählen, aber es war, hat einer gefragt, was hat Boris Herrmann gewonnen? Die Antwort war nichts. Mhm. Durch solche Leute, es gibt ja mehrere Leute, die so mit großen Sponsoren in Vordergrund, sich spielen, dass die natürlich die Verdienste anderer überdecken. Und das stört mich so. Die Kirsten Neuschäfer ist, wie gesagt, gut, ich halte sie für die allergrößte jemals, die auf Meer unterwegs waren oder. Es gibt natürlich, ich möchte sagen, hunderte von Leuten, die letztlich mehr zerreißen mit viel, viel weniger Geld. Und eines muss man schon sagen, man sagt da locker, ja, die haben eine Million kennengelernt. Wenn ich so als weitere, kann mir wahrscheinlich nirgendwo mehr sehen lassen. Aber man darf ja nicht vergessen, das sind auch Gelder, die der Bürger mitbezahlt, weil das Ganze ja abgeschrieben wird.
Mhm, klar. Ist alles nicht unproblematisch, aber wir wollen es dabei erstmal belassen. Also, wir kommen nochmal auf das Buch Blauwassersegeln zurück. Ja. Du hast vor Jahrzehnten das Buch Blauwassersegeln geschrieben. Es kommt jetzt wieder neu raus bei Delius Klasing. Ich meine, seitdem hat sich die Welt ja total verändert mit GPS, Solarpaneele, AIS, was es alles gibt. Hast du dich in diese ganzen Themen nochmal reingefuchst, damit das Buch auch wirklich absolut up-to-date ist?
Das habe ich gar nicht gebraucht. Denn meine Frau Carla und ich, wir waren ja dazwischen 4 Jahre in der Südsee, sind nach Tahiti gesegelt und 4 Jahre später zurückgesegelt mit einem 15 Meter Stahlschiff. Übrigens auf der gleichen Strecke, wo Boris Herrmann in der Südsee, südlichen See, bei den brüllenden 40ern gesegelt ist, Richtung Kap Hoorn, haben wir auch nonstop umrundet. Also ich weiß schon, was da unten alles so läuft, wettermäßig. Ja. Und das Buch Blauwassersegeln beruht insgesamt auf persönlicher Erfahrung. Weil wir haben anschließend einen Katamaran gekauft und sind dann mit dem Katamaran 10 Jahre lang auch über die Weltmeere gesegelt. Und der war schon gut ausgerüstet mit GPS, mit Unterwasserradar, mit Radar sowieso und natürlich mit Funk und Sender. Also all das, was jetzt heute als Standardausrüstung ist, haben wir damals schon gehabt und ausprobiert und getestet. Und unsere Erfahrungen jahrelang, wie gesagt, 10 Jahre lang auf diesem Katamaran gesammelt. Und daraus und aus meinen früheren Reisen und auch aus den Erfahrungen von meiner Frau Carla ist das Buch Blauwassersegeln entstanden und immer wieder natürlich erneut herausgegeben worden. Also es ist up to date. Es ist da noch ein, um es ehrlich zu sagen, ein großer Artikel über Amateurfunk. Das hat sich erledigt durch die vielen anderen Funk- und Fernmeldemöglichkeiten. Aber es ist eigentlich der einzige Punkt, wo ich sagen müsste, das muss bei der nächsten Auflage raus.
Du hast so viele Bücher geschrieben, ja? Also auch wirklich bekannte Bücher, die ich auch schon als Jugendlicher gelesen habe. 80.000 Meilen und Kap Hoorn. Hinterm Horizont liegt die Freiheit. Aber auch tolle Sachbücher, Hafenmanöver, Astronavigation, die Skipper-Bibel ist von dir, die jeder Zweite an Bord hat. Kommt noch was von dir oder sagst du, nee, jetzt wurde Blauwassersegeln noch einmal neu aufgelegt und das war's von mir?
Ja, ich habe schon einen Buchplan. Ob daraus was wird, das ist eine andere Frage, aber
verrat's uns.
Ich möchte meine Erfahrungen aus diesen Blauwasserseminaren weitergeben, was die anschließend falsch gemacht haben, was sie richtig gemacht haben und vor allem, die Frage kommt ja immer wieder, wenn da 200 Leute im Seminar drin sind, wie viele segeln dann um die Welt? Wie viele realisieren die ihre Träume? Und darauf möchte ich eine Antwort geben.
Und? Gib sie uns.
Ja, es gibt eine Anekdote, wo ein holländischer Segelinteressent zu einem holländischen Segellehrer kommt und ihn fragt, ich möchte um die Welt segeln, was meinen Sie? Daraufhin hat er gesagt, naja, 10.000 fahren los, 100 kommen ziemlich weit, einer kommt an, nicht sie. Was nicht ganz stimmt in meinem Seminar, denn ich möchte sagen, 20% fahren los und 10% machen eine Weltumsegelung.
Immerhin, das ist eigentlich eine gute Quote, finde ich.
Ja, die erhöht sich, wie gesagt, dank der elektronischen Hilfen, aber es ist auch so, dass trotz aller Hilfen durch die Elektronik es immer wieder Unfälle gibt, Reststrandungen und so, weil die Leute zu viel Vertrauen der Elektronik haben.
Ja, ist auch ein Problem. Auch das lernt man in deinen Seminaren. Wenn uns jetzt Leute zuhören und sagen, oh Gott, bei der Legende, ich weiß, du hörst es nicht gern, aber bei der Legende Bobby Schenk möchte ich nochmal ein Seminar machen. Wie geht das? Wie melden die sich an bei dir?
Ach, das ist ganz einfach. Er möge auf meine Webseite gehen, bobbyschenk.de. Und da findet er gleich auf der Titelseite ganz oben findet er einen Artikel über das kommende Blauwasserseminar, das stattfindet am 25. und 26.10. 2025 in der Yachtschule Glücksburg. Das ist die beste Yachtschule in Deutschland, die es überhaupt gibt. Ich nenne sie die Gralsburg der Seemannschaft. Und wie gesagt, dauert 2 Tage. Mit einem abendlichen Treffen, wo also große Preise verliehen werden. Also es ist auch ein gesellschaftliches Ereignis. Und die Leute, die kommen, haben dann richtig persönlichen Kontakt zu den Blauwassersegeln. Wenn da einer da ist, der mit einem Stahlschiff um die Welt gesegelt ist und der Besucher des Seminars hat dann ein Stahlschiff, dann ist es natürlich so, dass er unheimlich viel von dem hören kann, abends bei der gesellschaftlichen Veranstaltung oder auch in Vorträgen über das Problem bei Stahlschiffen.
Und reicht dieses Wochenende aus, damit man dann sagen kann, so, jetzt kann ich um die Welt segeln? Nein.
Ja, ich will nicht hochmütig werden. Dieses Wochenendseminar reicht aus, weil wir den Leuten die richtige Stimmung rüberbringen. Mhm. Die wissen jetzt plötzlich, was es geht. Man braucht sich keine Illusion machen, wenn die Leute losfahren, dann sammeln sie vom ersten Tag an Erfahrungen. Und die Erfahrungen en masse den Leuten schon vorher mitzugeben, dafür ist das Blauwasser-Seminar gedacht. Mhm. Also man sagt, er muss Erfahrungen sammeln, aber einen großen Teil bekommt er vorher mit. Ich bin da mal unangenehm aufgefallen, kann ich schon sagen, bei irgendeiner Siegerehrung, da hat der Moderator gesagt, ja, Bobby Schenk, wollen Sie jetzt noch den Leuten einen Rat mitgeben? Und üblicherweise ist die Antwort, Standardantwort, ja, sofort losfahren und so, um die zu animieren. Man meint das nicht ganz wörtlich, aber ich habe gesagt, mein Rat an alle, die hier sitzen, ist, fahren Sie los morgen und übermorgen planen Sie. Gelächter geerntet, weil die Leute sagen, ja, unsinnig, da ohne Plan oder so. Es ist eine Weltumsegelung oder auch eine große Runde über den Atlantik, ist ja Leben an Bord. Ob sie jetzt zu Hause leben und Papier und Internet forsten, das können sie auf dem Schiff genauso. Heutzutage hat jeder ein Internet an Bord und kann überall einkaufen, bei Amazon oder sonst wo. Und das ist eine andere Welt heutzutage. Viel ist es leichter, aber die Gefahr ist, dass die Leute das auch viel leichter nehmen.
Ja. Bobby, verrat uns zum Schluss noch, warum du eigentlich Bobby heißt, weil du bist ja getauft auf Florian. Wie kam es dazu?
Ja, mein Vater hat immer Bobbel zu mir gesagt. Und als meine Bücher in Amerika erschienen sind, war ich ganz froh, weil da klingt halt Bobby besser als Florian im Englischen.
Auf jeden Fall. Bobby, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass Blauwassersegeln wieder ein Erfolg wird und dass du mindestens noch ein Buch schreibst. Und alles Gute, vielleicht noch ein paar schöne Turns. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich habe mich auch sehr zu bedanken und ich wünsche allen die richtige Einstellung zum Blauwasserleben.
Und zum Schluss wie immer die Frage, heute ganz einfach, wie heißt Bobby Schenk richtig mit Vornamen? Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt uns an podcast@delius-klasing.de und schon gibt's Blauwassersegeln zu euch nach Hause.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn's euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.